Secret Magic Talk.
Ohne
Andreas Fleckenstein.
Das wird immer heißer und meine Haut brutzelt.
Aber dafür mit
Alexander Lehmann
und Ingo Oschmann.
Was los?
Das Sommerspecial.
Ich bin sprachlos.
Herzlich willkommen zum Secret Magic Sommer Special. Wir starten unsere Reihe vom letzten Jahr, die so gut angekommen ist. Und da habe ich mir natürlich keinen geringeren gesucht als jemanden, ja, den vermisst man natürlich dann auch im Sommer, Alexander Lehmann.
Das ist doch schön zu hören, dass du mich vermisst.
Ich vermisse dich immer, Alex. Im Gegensatz zu dem, was wir ja sonst machen, wo wir über neue Produkte reden, reden wir jetzt über Dinge, die uns in den Jahren begleitet haben, wo wir sagen, hey, das ist mir wichtig, da habe ich am meisten gelernt, das würde ich gerne weitergeben. Hast du da was schon direkt am Anfang?
Naja, du hast ja zu mir in der Vorbereitung schon gesagt, Mensch, das dürfen ruhig auch alte Sachen sein und so aus deinen Anfängen und was hat dich wirklich weitergebracht? Ich habe mal wirklich drüber nachgedacht, wie bei mir so dieser Sprung von Hobby in Beruf irgendwie überhaupt funktioniert hat.
Oh, das ist spannend.
Da sind ja schon viele Hürden, die man am Ende so nimmt, weil plötzlich ja das Geld wichtiger, als es einen vielleicht eigentlich im ersten Moment sein möchte. Weißt du, wie ich meine? Also so plötzlich musst du ja irgendwie Geld verdienen.
So vorher hast du Geld?
Absolut.
Und denkst, oh, das Leben ist so wunderschön, ich mache das jetzt beruflich und dann musst du nämlich Steuern bezahlen, Versicherungen.
Absolut. Und da habe ich wirklich mal drüber nachgedacht, wovon ich denn eigentlich so in meinen ersten Jahren, als ich dann entschieden habe, das Ganze als mein Beruf zu machen, gelebt habe. Womit ich wirklich mal so ganz ehrlich gelebt habe.
Prostitution.
Richtig. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, die mir selber gar nicht so bewusst war, aber die eigentlich seit Beginn an ein ganz großes Thema in meinem Leben ist, und zwar Zauberworkshops. Da wollte ich mal so ein bisschen drüber reden, weil ich, wenn ich darüber nachdenke, wirklich sehr, sehr viel Erfahrung habe und auch schon sehr, sehr viel gemacht habe. Weil ich glaube, gerade am Anfang und natürlich auch, wenn man nicht von der Zauberei leben möchte, aber vielleicht trotzdem so ein kontinuierliches Einkommen haben möchte, sind Zauberworkshops ein absolut großartiges Instrument am Ende. Bei mir war das so, ich habe damals studiert, aber da habe ich dann schon so mein Leben mit der Zauberei finanziert und mein WG-Zimmerchen und so. Und da habe ich wirklich über ganz viele Jahre hinweg in Schulen in der Nachmittagsbetreuung Workshops gegeben. Also das war teilweise so, dass ich wirklich jeden Tag an zwei verschiedenen Schulen zwei Workshops gegeben habe. Das kann ich zu 100% jedem empfehlen und zwar aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Zum einen ist es ein kontinuierliches Einkommen. Also man kann da wirklich auch ganz okay Geld aufrufen. Da ist man jetzt natürlich nicht im Gagenbereich, ne?
Wer bezahlt das? Bezahlt das die Schule? Bezahlen das die Kinder?
Ich weiß jetzt nicht, ob das in anderen Bundesländern auch so ist. Aber in Bayern gibt es das Ganztagsschulenkonzept. Da ist es so, die Schulen müssen den Unterricht in der Früh, also vormittags, organisieren. Dann muss es Mittagessen geben. Dann muss es eine Nachmittagsbetreuung geben, wo Hausaufgaben gemacht werden, wo gelernt wird. Und dann muss es immer noch ein begleitendes Freizeitangebot geben. Also das sind so die Vorgaben, die in diesem Ganztagsschulenkonzept drin sein müssen. Und jetzt ist es so in Bayern, und ich kann mir vorstellen, dass das in anderen Bundesländern auch so ist, dass viele Schulen das einfach nicht stemmen können. Die kriegen das nicht organisiert. Also die können sich nicht um diese ganzen einzelnen Baustellen einzeln kümmern, weil denen ihre Kompetenz ist halt Unterricht, aber sie haben die Räumlichkeiten. Und jetzt ist es so, dass es bei uns hier in der Region 2 bis 3 Agenturen oder Firmen gibt, die so dieses komplette Paket für die Schule organisieren und dafür kriegen sie halt pro Kind Summe X. Also die kümmern sich ums Mittagessen, die kümmern sich um die Hausaufgabenbetreuung, die kümmern sich um die Freizeitangebote. Und das sind die Leute, mit denen man sprechen muss und wo man diese Zauberworkshops pitchen muss. Natürlich suchen die spannende Nachmittagsprogramme. Das sind dann erstmal so Klassiker, also Sportangebote wird da viel gemacht. Aber was eben auch recht groß im Kurs ist, sind so Zirkusworkshops, Zirkus-AGs, Musikworkshops. Und wenn man da hingeht und sagt, Mensch, wie wär's denn mit einem Zauberworkshop? So war zumindest meine Erfahrung. Rennst du offene Türen ein, weil das was super Außergewöhnliches ist. Es ist, was sie auch wieder so ein bisschen der Schule gegenüber besonderer macht. Und der große Vorteil ist, wenn ihr diese Organisationen überzeugt, dann betreut ihr nicht nur eine Schule, sondern die betreuen ja ganz viele Schulen. Bei denen ihr Job ist es ja, dieses Nachmittagsprogramm in Schulen zu organisieren. Und das war lange Zeit mit meiner Haupteinnahmequelle. Also wenn ich das rückblicke und sage, ich habe von der Zauberei gelebt, muss ich eigentlich sagen, ich habe von Zauberworkshops gelebt.
Wirst du dann pro Kind bezahlt oder ist das eine Summe X, die man dann vereinbart?
Ist eine Summe X, die man vereinbart pro Unterrichtseinheit. Da jetzt, sage ich mal, so ein bisschen eine Besonderheit ist, ist, dass denn der Workshop ja über so ein ganzes Halbjahr oder Jahr geht, je nachdem, da gibt es verschiedene Modelle. Man hat Zeit, mit den Kindern richtig zu arbeiten, was zu erarbeiten. Meistens war es das Sommerfest oder dann Weihnachtsfest oder so, dass wir dahin gearbeitet haben und eine kleine Show auf die Beine gestellt haben. Und das war halt für die Schulen, die waren komplett begeistert, weil die hatten dann wirklich so ein Ergebnis, was sie sehen konnten. Das wiederum war dann für die Organisation natürlich toll, wenn sie da positives Feedback bekommen. Und für die Kinder und auch für mich waren das tolle Momente. Und da gerne mal so ein paar Tipps so vom Aufbau her. Ich habe es immer so gemacht, dass so die ersten 4, 5 Treffen, also so der erste Monat, wo wir uns in dieser Zauber-AG gefunden haben, habe ich so eine kleine Einführung in die Zauberei gemacht. Ja, wir haben uns in einer Stunde Kartentricks angeschaut, dann haben wir angefangen mit Gummiringen, dann haben wir uns so ein paar Wetten angeschaut, die so einen magischen Touch haben. Und dann irgendwann haben wir dieses Show-Ding als großes Ziel uns irgendwie überlegt und dann habe ich mit den Kindern ganz individuell 10, 15 Minuten Show gebastelt. Und da kam auch ganz oft dann von den Kindern Wünsche. Wir haben auch schon aus Pappkartons dann irgendwelche Großillusionen gebaut. Das kann ich euch wirklich ans Herz legen, sich mal über dieses Grundkonzept Zauber-Workshops Gedanken zu machen. Ich habe das ja dann irgendwann auch weitergeführt, habe die Zauberschule von Robert Esser übernommen, habe dann auch für Erwachsene Zauberkurse gegeben, mittlerweile mit dem Christoph zusammen dann die Zauberschule Fürth, wo wir auch einfach Zauberkurse geben. Und es hat einen riesengroßen Vorteil. Es gibt ja diesen ausgelutschten Spruch, wer lehrt, der lernt selbst. Und unterschätzt so Kinderworkshops nicht. Ich habe jetzt tatsächlich vor 2 Wochen in der Schule meiner Tochter mal wieder so einen Kinderzauber-Workshop gemacht. Und da habe ich wieder gemerkt, wie viel man lernt, A, wirklich mal vor 10 Kindern in so einem vertrauten Setting vorzuführen, weil die halten die Klappe nicht. Die sagen dir, wenn sie sehen, dass du irgendwas in die Hosentasche gesteckt hast. Man lernt wirklich selber was. Es macht unwahrscheinlich Spaß, sich mit diesen Einsteigertricks nochmal irgendwie zu beschäftigen. Und ich habe tatsächlich einen Buchtipp, der ganz toll ist. Und zwar von niemand Geringeren als David Copperfield himself. Du kennst es bestimmt, Ingo. Das ist Project Magic.
Das habe ich dir geschenkt. Ich habe das aus Amerika besorgt, du Knalltüte. So vergisst du meine Geschenke. Da haben wir uns noch was zu Weihnachten und zum Geburtstag geschenkt.
Stimmt. Project Magic Handbook. Stimmt.
Da habe ich dir sogar noch die Hülle geschenkt, weil da Mr. Copperfield drauf stand.
Stimmt. Und das kann ich euch also wirklich sehr empfehlen. Das ist nicht leicht zu kriegen.
Ist auch nicht billig, übrigens.
Aber das ist eine der wenigen Bücher, die sich wirklich damit beschäftigen, Zaubertricks beizubringen.
Also es ist ja ein integratives Projekt. Das heißt, das hat ja auch einen didaktischen Aufbau und das ist ja über Jahrzehnte, muss man wirklich so sagen, gewachsen. Die Sachen, die da drin sind, sind einfach gut.
Absolut. Also das ist ein tolles Werk, wenn man so wirklich ein bisschen tiefer in die Zauberworkshops reingehen möchte. Ansonsten, was ich wahnsinnig empfehlen kann, ist tatsächlich die große Kunst des Zauberns. Das ist ein öffentlich erhältliches Zauberbuch, hat eine ganz normale ISBN-Nummer. Das ist wirklich ganz, ganz toll, weil da sind viele schöne Kunststücke drin, die aber doch sehr schnell und sehr einfach erlernbar sind, weil es geht ja in so einem Kinderzauber-Workshop, meine ich zumindest, darum, dass die Kids auch recht schnell ein Erfolgserlebnis haben. Weil es bringt ja nichts, wenn du denen jetzt irgendwas beibringst, wo sie erstmal 3 Wochen üben müssen. Die wollen natürlich was lernen, die wollen wissen, wie es geht. Und dann wollen die nach Hause und wollen das vorführen. Und da ist das große Buch vom Zaubern, kann ich sehr empfehlen.
Mark Wilsons Complete Course in Magic würde mir auch noch einfallen.
Stimmt, das ist super. Gerade wenn man wirklich so eine Kids-Gruppe hat, die das längerfristig macht.
Du hast ja auch die Großillusionen aus Pappe dabei. Also da hast du ja wirklich alles. Das ist ja im Grunde der Table-Course of Magic für Muggels.
Ja, absolut. Genau, also wirklich mein Tipp, schaut mal, ob es bei euch auch diese Agenturen und Firmen gibt, die dieses komplette Nachmittagsprogramm organisieren und schreibt die einfach mal an. Die sind nämlich oft sehr, sehr dankbar drum, mal was Neues zu haben, außer diese typischen Kurse. Und was auch noch super ist, das habe ich auch lange Zeit gemacht, das sind Ferienprogramme. Das geht dann eine Woche und dann gibt es verschiedene Gruppen. Meistens sind das dann so Zirkusprojekte, wo es dann Artistik und gibt. Und die unsportlichen Kinder, da war ich früher als Kind auch immer dabei, die gehen dann in den Zauberworkshop. Da bist du dann wirklich eine Woche, 8 Stunden am Tag mit denen zusammen und da arbeitest auch eine Show. Kann ich euch auch sehr empfehlen.
Ist auch eine schöne Möglichkeit, seine Schirmillusion oder seine Fantasta wieder auszuführen.
Du wirst lachen. Also die Schirmillusion, das war damals ein Tipp von meinem Freund Robert. Die Schirmillusion ist ein Knaller, weil viele Kinder es gleichzeitig vorführen können. Die einen können die Tücher halten, der andere kann den Changierbeutel machen, der andere kann die Röhre haben. Und ihr glaubt nicht, was Kinder da für kreative Ideen raus haben. Also ich habe da teilweise dann schon so Modenshows, wo die dann da über den Laufsteg mit den Tüchern gelaufen sind. Ich hatte sogar einmal eine Gruppe, da war die Mama war Schneiderin.
Ja, man muss schon gendern.
Ja, ja. Da war die Mama Schneiderin und hat dann so ein Kleid genäht, wo diese ganzen Tücher dran hingen. Und dann war das Mädel quasi da und hat dann so diese Tücher von ihrem Kleid runter.
Cool.
Also man kann es sich nicht vorstellen, wie kreativ Kinder werden, wenn man sie einfach mal lässt und ihnen dann noch dieses Handwerk zaubern mit anderen gibt. Jetzt habe ich da ewig lange drüber geredet. Kann ich euch aber sehr empfehlen, wenn ihr irgendwas sucht, was euch so ein kontinuierliches Einkommen bringt oder ihr einfach Spaß an so Zauberworkshops habt, hat mir lange Jahre mein WG-Zimmer finanziert.
Wenn du Close-Up losgehst, gibt es da ein Kunststück, wo du sagst, das darf nicht fehlen? Das ist so mein Walkaround-Heiligtum.
Ist jetzt sehr banal, aber tatsächlich ist eine schöne Münzwanderung. Also einfach ganz klassisch, 4 Münzen, eine Shell und wandert von Hand zu Hand. Das ist mein absolutes Ding. Und der Hindu-Faden ist für mich eines der stärksten und schönsten Close-Up-Kunststücke. Also wenn ich Close-Up losrenne, habe ich da wirklich immer so 6, 7, 8 vorpräparierte Spulen in der rechten Tasche. Links kommen dann immer die leeren hin und nach 8 Tischen muss ich aufs Klo neu wickeln. Das sind so meine 3 Dinger, die ich immer dabei habe und natürlich ein Kartenspiel, aber da, wenn wir jetzt einsteigen, da sind wir morgen nicht fertig.
Welchen Faden nimmst du für den Hindu-Faden?
Close-Up nutze ich ganz klassisch Reihgarn. Benutzt man zum Vornähen, weil man es eben leicht dann wieder rausreißen kann.
Genau.
Da übrigens mal ein kleiner Tipp. Es gibt einfach im Bastelbedarf, bei so Idee Kreativ oder wie die ganzen Läden heißen, kann man so kleine leere Holzspulen kaufen. Nur so groß wie so 2 Fingerglieder, also keine Ahnung, so 3-4 Zentimeter. Und da wickle ich dann immer so ein bisschen Faden drauf und habe davon ganz viele einstecken. Es sieht auch irgendwie edler aus, wenn man so eine Holzspule hat, als so ein riesengroßes Pappding. Genau, also das sind wirklich meine Standard-Close-Up-Sachen. Da komme ich gut mit meinen 4, 5 Standard-Sachen aus. Manchmal habe ich noch Schwammbälle einstecken, aber die kommen immer seltener raus.
Und Bühne?
Bühne. Ja, da wären wir jetzt nochmal bei so einem neuen Thema, was ich mitbringen wollte. Und zwar habe ich dann so drüber nachgedacht, wie einfach so mein Weg in diesen Beruf war. Und da waren diese Zauberworkshops ganz lange ein wichtiger Teil. Und dann will man aber ja auch auftreten, ist ja ganz klar. Ne? Wenn ich Zauberer sein möchte als Beruf, dann will ich ja auch viel auftreten und nicht nur Workshops machen. Und ich hatte ganz, ganz lange ein Problem damit, ein festes Programm zu haben. Was führe ich wo vor? Wie mache ich's? Ich habe anfangs ganz viel rumgerödelt, habe dann jeden Auftritt, bin dann teilweise vorher in die Location gefahren, habe dann überlegt, habe auch kein richtiges Management gehabt, also wo sind meine Requisiten, sondern ich habe das immer so individuell alles geplant, was natürlich ein riesen Aufwand ist. Und irgendwann habe ich mir mal überlegt, welche Arten von Auftritte gibt es und was brauche ich dafür? Und das wollte ich euch einfach mal vorstellen. Das ist auch das, mit dem ich heute noch arbeite, was mir ganz viel Klarheit in meine Kunststücke gebracht hat und auch einfach in die Organisation. Ich glaube, man braucht 2 Galanummern. Was ich mit Galanummer meine, sind so klassische Mixshows. Das ist gerade am Anfang was, wo man halt einfach sehr schnell reinkommt. Es gibt ganz viele offene Bühnen, es gibt ganz viele Comedy-Mixshows. Da gibt es oft nicht viel Geld, aber man kommt rein. Dann braucht man, glaube ich, 2 30 bis 40 Minuten Programme. Das eine 30 bis 40 Minuten Programm sollte im Idealfall 0 Aufbau haben und im allerbesten Fall sogar so sein, dass du in die Location reinkommst und theoretisch direkt loslegen kannst.
So sind meine ganzen Abendprogramme.
Genau, also das ist ehrlicherweise das Programm, mit dem ich 80% meines Lebens finanziere. Eine Korktasche, ein Barhocker und that's it. Ich kann mit einmal laufen vom Auto in die Location gehen, was bei vielen Auftritten sehr, sehr wichtig ist, weil sind wir ehrlich, wir haben nicht alle die großen Stadtteilen, wo wir einen eigenen Backstage haben, sondern wir sind halt oft irgendwo im Hinterzimmer von irgendeiner Gastwirtschaft und dann müssen wir da vor 40 Leuten spielen. Programm 1, 30 bis 40 Minuten, aus dem du rausspielst und in das du wieder reinspielst. Also, dass dann kein Müll liegen bleibt, dass du keine Tische von vor Ort brauchst, keine Stühle vor Ort brauchst. So ein klassisches Stand-up-Programm, was einfach immer und überall funktioniert. Dann glaube ich, ist es gut, wenn man noch ein zweites Programm hat, was so 30 bis 40 Minuten hat, welches ein bisschen aufwendiger ist, wo man Musik einsetzt, wo man wirklich einen Backstage-Bereich braucht, also wo man dadurch dann aber auch ein bisschen aufwendiger und größer spielen kann. Dann glaube ich, macht es total Sinn, wenn man sich 5 Moderationsnummern in sein Repertoire schafft. Also sprich Nummern, die man einstecken haben kann, die möglichst groß spielen, für die ich keinen Bühnenaufbau brauche, für die ich keinen Tisch brauche, für die ich absolut nichts brauche. Also wo ich wirklich als Moderator auf die Bühne gehen kann, aus meiner Tasche raus etwas zeigen kann, etwas machen kann und möglichst dadurch einfach einen schönen roten Faden spinnen kann. Da habe ich für mich so 5 Moderationsnummern, die ich immer in dieser Liste stehen habe, wo ich dann nicht lange überlegen muss, weil das ist auch ein Riesenmarkt, mal fernab von so Mixshows und Zaubergalas. Viele Firmen haben einfach diesen Moment, wo sie irgendwelche Speaker haben, wo sie irgendwelche Reden haben, wo sie verschiedene Beiträge haben. Und das ist mit eines der Sachen, die ich am allerliebsten mache, sowas zu moderieren. Also ich glaube, 5 Moderationsnummern sind gut.
Gib mal ein Trickbeispiel für die Kategorie.
Hindufahrten auf der Bühne, meine Karte in Tasche ist so ein klassisches Moderationskunststück. Mein Buchtest ist ein klassisches Moderationskunststück.
So 5-Minuten-Bits.
Genau, also wirklich so 5 bis 6 Minuten Sachen, die einfach ohne viel Aufwand funktionieren. Dann ist es, glaube ich, noch gut, wenn man grundsätzlich in dem Bereich der lustigen Zauberei, der Comedy-Zauberei unterwegs sein möchte und unterwegs ist. Ich glaube, ich macht es da auch nochmal Sinn, sich 2 Acts oder Nummern irgendwie zusammenzulegen, die speziell in so Comedy-Mix-Shows gut funktionieren. Die, sag ich mal, den Schwerpunkt eher auf Entertainment als auf der Zauberei haben. Dann macht es, glaube ich, Sinn, sich ein Repertoire von mindestens 5 Close-Up-Kunststücken so zu überlegen, die man dabei haben kann. Und ich glaube, es macht Sinn, ein kleines EDC zu haben, also etwas, was man immer dabei haben kann. Ich glaube nicht, dass EDC so sein muss, dass man es irgendwie mit allem, was man so findet, machen kann. Aber ich habe zum Beispiel immer so ein kleines Täschchen, immer im Auto oder im Rucksack, egal wo ich hingehe, wo einfach kleine Requisiten drin sind, falls das doch mal zu der Situation kommt, Mensch, zeig doch mal was, und ich in dem Moment glaube, es ist wichtig.
Das habe ich am Handy oder im Schlüsselbund.
Ja, genau.
Weil ich die Sachen immer dabei habe und im Portemonnaie.
Genau. Und ehrlicherweise sind diese EDC-Sachen die, die mir wahrscheinlich rückblickend am meisten Geld gebracht haben, weil ich oft dann doch mal in irgendeiner Situation bin, wo ich irgendjemand kennenlerne, der dann, ach zaubern, ach spannend, zeig doch mal was, dann zeigst du was und plötzlich entsteht daraus was, und da habe ich wirklich schon häufiger Auftritte, auch wenn es dann erst ein Jahr später ist oder so, aber es ist, glaube ich, immer gut, dass Leute nicht nur wissen, dass man Zauberer ist, sondern dich auch mal gesehen haben.
Das, was du gerade sagst, ist ja, dass man eigentlich auf alle Eventualitäten vorbereitet sein muss. Du musst gar nicht 150.000 Tricks haben, um Close-Up bestehen zu können, sondern da reichen 5, die du von Tisch zu Tisch machst.
Absolut.
Dann kannst du immer noch gucken, wenn du das professionell machen willst oder wenn du sagst, ich steig da jetzt ein, da kann man dann ja noch tiefer gehen. Ich würde sogar noch erweitern, einmal Radiopresse. Dass du im Radio einen Trick machen kannst, der vernünftig ist. Das kann ja dann etwas aus deinem Repertoire sein, aber dass du halt vorbereitet bist. Und was ich auch vermehrt habe, da haben wir auch im normalen Podcast schon drüber gesprochen, sind diese Besprechungen. Das ist meistens online über Zoom mittlerweile.
Ja.
Und dann sagen die, ja, was machen sie denn dann überhaupt? Und dass du dann etwas zeigst, was nicht in deinem Repertoire ist, aber was die Leute umhaut. Das kann der Wikitest sein, das kann Manifest sein, völlig egal, aber dass du etwas machst, was die Leute wirklich begeistert, und so, alles klar, den buchen wir.
Super, weil das ist ein Punkt, an dem ich auch meine Liste noch nicht zu 100% ausgefüllt habe. Was mir einfach mittlerweile oft passiert, und das wirst du noch viel mehr kennen, du trittst irgendwo auf und dann heißt, kannst du ein kurzes Video für Social Media machen. Und da wirklich so 2, 3 Sachen zu haben, die einfach ganz schnell funktionieren, oder auch wenn du irgendwo, wie du gerade gesagt hast, einfach Presse hast, passiert ja doch auch mal, dass man irgendwo bei so einem Stadtfest ist und dann kommt da irgendwie so der Lokalsender zu einem und sagt, Mensch, haben Sie so ganz kurz was, was Sie in die Kamera machen können? Und da strauchle ich oft. Also ich fange dann meistens irgendwie an den Hindufaden und dann eine Geschichte, aber das ist denen schon zu lang. Die wollen da am liebsten, knall, pum, Flasche erscheint und ciao. Da bin ich aber auch noch nicht gut drin, da habe ich noch nichts Festes.
Kennst du das Ding? Das fällt mir gerade ein. Du hast ein Kartenspiel in der Hand, hast eine große Riesenkarte, haust drauf und dann ist das Kartenspiel weg und du hast dann da was anderes.
Ja, klar.
Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, wo der herkommt.
Ich glaube, Card-to-Phone hieß das. Das war so von Handy mal ursprünglich gedacht, aber kannst du alles drunter packen.
Und wenn du sagst, ich bin Zauberer, ich mache unter anderem Kartentricks, und wenn ihr das sehen wollt, klotscht, dann ruft an, bestellt euch jetzt ein Ticket.
Tolle Idee. Das schreibe ich jetzt wirklich mal live hier in meine Liste rein. Ich mal ganz kurz hier eintippen. Toll. Warum habe ich das jetzt alles erzählt? Eigentlich ist es ja sehr naheliegend, aber mir hat das unwahrscheinlich viel gebracht, das mal aufzuschreiben. Was ist meine Gala Nummer 1? Was ist meine Gala Nummer 2? Was ist mein Programm 1? Was ist mein Programm 2? Was sind meine 5 Moderationen? Was sind meine 2 Comedy Acts? Was ist mein Close-Up? Was ist mein EDC? Weil das sind die Sachen, die euch am Ende finanzieren werden. Bei mir ist Chaos ohne Ende in meinem Büro und Lager, aber es gibt einen Schrank und einen Ort, wo diese Sachen vorbereitet, ordentlich und sauber liegen. Meine Auftrittstasche liegt gepackt, da liegt mein Headset noch drin, da liegt der USB-Stick mit meiner Musik drin. Ich habe alles ordentlich in Taschen, ich habe in jeder Tasche eine Checkliste drin, was da reingehört. Und es gibt ein unwahrscheinlich entspanntes Gefühl, weil man weiß, ich habe das alles vorbereitet. Ganz egal, wer dich jetzt anruft und sagt, hey, möchtest du morgen mit uns auf Weltreise gehen? Wir haben 45 Termine über die ganze Welt und da bräuchten wir ein bisschen Programm. Dann weißt du, ich nehme Programm 1 aus meinem Schrank und bin vorbereitet. Und alles, was dann drumherum ist, das ist dann, sage ich immer, der Hobby im Beruf. Ich kaufe auch viele Zaubertricks. Ich beschäftige mich mit viel. Ich arbeite an vielen Sachen. Aber wenn ich dann so weit bin, dass ich eine Sache wirklich vorführe, dann wird die in meiner Liste ausgetauscht durch etwas Altes. Dann nicht, ach ja, den könntest du auch mal machen, den könntest du auch mal machen, den Trick, ach, dann mache ich das Programm mal so. Sondern ich tausche das dann wirklich in meiner Liste aus und halte mich da auch dran, dass ich einfach weiß, was ich tue. Das ist ein ganz, ganz großer Tipp, der mir wahnsinnig viel geholfen hat. Und jetzt noch abschließend, schreibt euch jeden Auftritt auf und schreibt euch auf, was ihr da gemacht habt. Und schreibt da nicht Programm 1 aus, ändert sich manchmal, sondern schreibt euch auf, wo war der Auftritt, das Datum, was habt ihr gezeigt und was habt ihr bekommen. Mhm. Weil mir passiert das wirklich häufig, dass irgendjemand, wo ich vor 5, 6, 7 Jahren mal gezaubert habe, da habe ich mal auf dem 60. Geburtstag gezaubert und jetzt wollen sie mich für den 70. wieder, weil sie sagen, ach, das ist ja dann eine schöne Reise. Dann ist es gut zu wissen, was habe ich denn damals verlangt? Was habe ich da gemacht? Also da bin ich wirklich konsequent, ich schreibe jeden Auftritt auf und das hat mir schon oft nicht den Arsch gerettet, sondern mir einen Bonus beschert. Weil ich dann am Telefon auch schon sagen kann, ach Mensch, ja damals, erinnere ich mich noch dran, da haben wir das und das gemacht und so, wie wäre es denn, wenn wir, ne? Also wirklich, schreibt euch einfach jeden Auftritt auf. Ich glaube auch, dass es irgendwann mal eine schöne Erinnerung ist, ist auch bei mir jetzt schon so. Ich habe wirklich ab Auftritt 1, das war noch lange weg, dass ich davon gelebt habe, kann ich noch nachvollziehen, mein erster Firmenauftritt. Und es macht auch manchmal Spaß, da einfach so in der Historie ein bisschen rumzustöbern und sich zu
total
gucken. Ja. Und ich glaube, wie gesagt, mit dem, was ich jetzt erzählt habe, kriegt man 90% aller Auftritte gut gewuppt.
Ich liebe ja dieses Sommer-Special, weil es halt ganz anders ist als das, was wir sonst machen. Und ich glaube, diese Folge hat die Überschrift bewusst machen. Mach dir bewusst, wo werde ich überall eingesetzt, wo könnte ich überall eingesetzt werden und dann bin ich vorbereitet, da muss ich nicht groß rumeiern. Mach deinen Kram, mach dir bewusst, was du da tust und als guter Profi beherrschst du 3, 4 Tricks in dem Bereich, aber die Sachen, die machst du eben gut. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin einen schönen Urlaub, du Lieber. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön, sonnige Grüße.
Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem völlig anderen Gesprächspartner, der nicht minder interessant ist. Also, bis nächste Woche. Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.
Der Secret Magic Talk.
Ohne Andreas Fleckenstein.
Das wird immer heißer und meine Haut brutzelt.
Aber dafür mit Alexander Lehmann
und Ingo Oschmann.
Was los?
Das Sommerspecial.
Ich bin sprachlos.